Unser Gebet eben als Gemeinde und unser Zusammenstehen hat in gewisser Weise schon vorweggenommen, was für mich heute in der Predigt ein wichtiger Teil war, dass wir in auch nicht nur in schönen Situationen, sondern auch in schwierigen Momenten als Gemeinde zusammenstehen und vor Gott treten, einander helfen oder hier in diesem Fall einer der Marcella und ihren Kindern. Wir sind heute alle eingeladen zu dem Fest, zu dem Jesus selbst uns einlädt. Er ist der Gastgeber bei dem Abendmahl, das wir heute feiern möchten. Vor 2000 Jahren hat Jesus diese Einladung zum ersten Mal ausgesprochen und seitdem buchstäblich unzählige Mal immer wieder im Laufe von 2000 Jahren Kirchengeschichte. Lasst uns gemeinsam die Worte hören, die diese erste Einladung ausmachen. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 13 bis 20. Die Jünger machten sich auf den Weg in die Stadt und fanden alles genau so vor, wie Jesus gesagt hatte. Und sie bereiteten dort das Passamahl vor. Als es soweit war, nahmen Jesus und die Jünger miteinander am Tisch Platz. Jesus sagte: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Denn ich sage euch jetzt, ich werde es nicht wieder essen, bis es sich im Reich Gottes erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, sagte er: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er das Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte: Dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes, ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Jesus lädt ein zum Passamahl. Jesus feiert dieses jüdische Fest mit seinen Jüngern im Angesicht seines eigenen Todes. Ich weiß nicht, wem es von euch aufgefallen ist, aber in diesem Text kommen zwei Kelche Wein vor. Nämlich einmal bevor Jesus das Brot reicht und einmal danach. Ist das ein kleiner Fehler oder wie kommen da zwei Kelche rein? Sollten wir unseren Abendmahlsablauf verändern? Jesus feiert, wie gesagt, das jüdische Pessachfest und das wird seit über 2000 Jahren mit einigen festen Elementen gefeiert, nämlich mit vier Kelchen Wein. Und Jesus eröffnet mit dem ersten Kelch Wein in Vers 17, eröffnet er diesen Festabend, den sie zusammen feiern. Jeder Becher hat eine gewisse Bedeutung, darauf kann ich heute nicht eingehen. Aber dann kommt Jesus auch zu dem Brot, das er verteilt. Letztlich kann man sagen, Jesus begründet hiermit das christliche Abendmahl. Aber letztlich ist das Abendmahl ein kleiner Teil der jüdischen Pessach-Liturgie. Und dieser Teil wird dann auf Jesus selbst gedeutet. Das ist der Ursprung von dem Abendmahl, das wir auch heute feiern. Es zeigt uns, wie stark unser Glaube mit dem Glauben des jüdischen Volkes verbunden ist. Nicht nur bei Jesus selbst Jude und alle seine 12 Apostel waren Juden, sondern auch das ganze Neue Testament, der ganze Glaube, den wir leben, ist in seinen Wurzeln und damit in seinem Fundament geprägt vom jüdischen Glauben und von jüdischer Tradition. In Vers 15 lesen wir, dass Jesus sich sehnt, dieses Fest mit seinen Jüngern zu feiern. In diesem Fest von Pessach geht es darum, dass Gott sein Volk aus der Sklaverei aus Ägypten befreit hat, dass er sie erlöst hat, errettet hat aus dieser Knechtschaft und sie in ein neues Land geführt hat, wo sie leben konnten. Jesus hatte Sehnsucht, dieses Fest mit seinen Jüngern zu feiern und genauso hat Jesus auch Sehnsucht mit uns heute, hier 2016 das Fest des Abendmahls zu feiern. Er beschenkt uns. Und darum soll es auch heute gehen. Christus selbst beschenkt uns. Zwei Impulse möchte ich dazu weitergeben. Er beschenkt uns zum Ersten mit Brot. In Vers 19 heißt es, dann nahm Jesus ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Nach dem ersten Kelch, mit dem er die Feier eröffnet, nimmt er das Brot, bricht es und teilt es und gibt es den Jüngern. Dies ist sein Leib, der gegeben, für uns gegeben wird. Christi Leib für dich gegeben. Jesus war bereit, sein Leben für uns Menschen hinzugeben. Und wenn ich sein Leben sage, dann meine ich auch die Zeit seines Wirkens hier auf der Erde. Sein Leben, sein Lehren, sein Unterwegssein mit den Jüngern, seine Gespräche mit Jung und Alt, mit Männern, mit Frauen, mit angesehenen Menschen der Gesellschaft, aber auch mit Leuten, die ganz unten standen auf der sozialen Leiter, sage ich mal. Aber ganz verdichtet zeigt sich, dass Jesu Leben für uns dahingegeben wird, dass er sich für uns hat verurteilen und kreuzigen lassen. Im Garten Gethsemane, wenige Momente nach dem Abendmahl, das wir gelesen haben, da hat er gezittert und geweint und geklagt. Er hat zu Gott geschrien, weil er gerungen hat im Gebet zu Gott im Garten Gethsemane. Er ließ sich dann von Judas, einem seiner 12 Jünger, ließ er sich einen Kuss des Verrats geben. Er ließ sich von den römischen Soldaten gefangen nehmen. Er ließ sich vor den Hohen Rat und Pontius Pilatus zerren, um unschuldigerweise zu Tode verurteilt zu werden. Er ließ sich verhöhnen, anspucken, verspotten. Er ließ sich kreuzigen. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat sein Leben für uns gegeben, damit er uns gewinnen kann. Er hat sein Leben für uns gegeben, damit wir neues Leben empfangen können. Sein Tod war nicht sinnlos, war nicht zwecklos, sondern sein Tod und seine Auferstehung schenken uns heute neues Leben. Wer an Jesus Christus glaubt, wer daran glaubt, dass sein Tod neues Leben für uns heute schafft, dessen Leben verwebt sich mit dem Leben Jesu Christi, der auch heute gegenwärtig ist in unserer Mitte. Christi Leib für dich gegeben. Diese persönliche, individuelle Dimension wird mit einer zweiten, wichtigen Dimension erweitert. Das Abendmahl erneuert nicht nur unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus, sondern sie erneuert auch unsere Beziehung zu den Geschwistern, mit denen wir Gemeinde leben. Das ist einmal weltweit alle Glaubensgeschwister der weltweiten Kirche Christi, aber auch ganz konkret hier in der FEG, wo wir Teil der Gemeinde sind. Wir sind eine Familie. Wir gehören zusammen. Und wie das bei Familien und Verwandtschaften so ist, die kann man sich nicht aussuchen, man wird hineingeboren. Es gibt Leute, mit denen man sich gut versteht, mit denen man gerne Zeit verbringt. Es gibt Leute, mit denen man vielleicht nicht so viel Zeit verbringt, weil es da immer wieder hakt im Miteinander. Trotzdem gehört man zusammen. Wir sind auch eine Mannschaft, eine Fußballmannschaft. Jeder ist wichtig. Nicht jeder kann im Tor stehen und die Bälle abwehren, die da aufs Tor geschossen kommen. Aber es braucht auch Leute, die im Tor stehen. Nicht jeder ist ein Angreifer, ein Stürmer, der aggressiv, regelkonform, aber aggressiv nach vorne stürmt und versucht, das Runde ins Eckige zu schlagen. Aber es braucht auch Leute, die das tun. Und so hat jeder in der Gemeinde auch eine Aufgabe, einen Ort, um sich und sein Potenzial einzubringen, um der Gemeinde zu dienen und dieser Welt zu dienen. In einer Mannschaft ist man aufeinander angewiesen. Und nur wenn alle gut zusammenspielen, schafft man es, den Gegner zu besiegen. Hoffentlich klappt das heute auch um 21 Uhr, aber das ist nicht nur im echten Fußballspiel so, sondern auch in der Gemeinde. Nur zusammen können wir die Aufgaben, die Christus uns als Gemeinde gegeben hat, gemeinsam angehen und umsetzen. Das Abendmahl erneuert nicht nur unsere Beziehung zu Jesus Christus persönlich, sondern auch unsere Beziehung zur Gemeinde. Christi Leib für uns gegeben. Es gibt aber auch noch eine weitere Dimension, die sich zeigt. Das Abendmahl verbindet uns mit Christus und deshalb ist es eine Stärkung und eine Ermutigung für unser Leben. Das Abendmahl kann man auch bezeichnen als Zusammenfassung des Evangeliums. Es ist zeichenhaft das, was das Evangelium ausdrückt. Christus selbst schenkt sich uns im Brot und im Wein. Christus selbst schenkt sich uns und wir sind die, die empfangen. Wenn wir vor Gott treten und mit unserer Leistung ihn irgendwie beeindrucken wollen, dann geht das nicht gut. Gott können wir nicht beeindrucken mit dem, was wir als vermeintlich Gutes tun, vor ihn bringen. Vor Gott sind wir Menschen mit offenen Händen. Wir sind Empfangende. Wir sind Menschen, die beschenkt werden, Menschen, die gestärkt werden, Menschen, die getröstet werden und die ihre Hände auch zum Lob, zu Gottes Ehre erheben können. Wir sind Beschenkte. Wir werden ermutigt, wir werden getröstet und wer heute zum Abendmahl kommt und sagt, ja Herr, ich brauche diese Ermutigung, ich brauche diese Stärkung in meinem Leben, weil mein innerer Akku gerade leer ist, ich brauche deine Gnade. Genau dem möchte sich Jesus Christus heute ganz neu schenken. Ich möchte euch an dieser Stelle einmal bitten, eure Handys rauszuholen. Ja, ihr habt richtig gehört, holt sie einmal kurz raus aus eurer Hosentasche oder aus eurer Tasche. Schaltet sie ruhig an. Bitte macht keine Musik oder irgendwelche Geräusche, sondern genau. Ich hatte schon überlegt, es einspielen zu lassen über die Technik, aber auf WhatsApp ist Verlass oder andere Nachrichten. Eine ganz einfache Frage, schaut doch einfach mal drauf, bei wie viel Prozent steht euer Akku? 100. Ich frage euch ganz kurz, bei den meisten ist eine Prozentzahl, bei manchen ist nur so ein ungefährer Wert. Bei wem ist der Akkuwert mehr als 80%? Hebt doch mal gerade die Hände. Oh, fast die Hälfte würde ich grob sagen. Sehr gut, bei euch hält der Akku den ganzen Tag vermutlich noch. Wenn ihr ein älteres Modell habt, vielleicht noch die ganze Woche. Bei den neueren ist das immer so eine Sache mit der Akkuleistung. Bei wem ist der Akku zwischen 20% und 80%? Ja, so ein Viertel der Leute. Mit 30% kann man auch noch telefonieren und ins Internet gehen. Aber im Laufe des Nachmittags oder abends werdet ihr wohl ein Ladekabel brauchen. Genau, wenn es wichtig ist, denkt dran. Und dann noch, bei wem ist der Akku bei unter 20%? Ich sehe nur 3, 4, 5 Leute. Ganz wenige. Ja, ihr braucht in den nächsten Stunden, vielleicht in den nächsten Minuten ein Ladegerät, wenn ihr euer Handy noch benutzen möchtet. Mein Handy ist so bei 90%, weil ich es heute Morgen fertig geladen hatte. Ihr dürft eure Handys wieder einpacken, ausschalten, lautlos stellen, wie auch immer. Vielen Dank für diese kleine Übung. Mit diesem Beispiel möchte ich auf eine andere Frage zielen, die eigentlich keine andere Frage ist, sondern genau dieselbe. Und ich möchte euch auch einen Moment Zeit lassen, um darüber nachzudenken, über die Frage, die jetzt kommt. Bei wie viel Prozent ist dein innerer Akku, der Akku deines Lebens? Denk ruhig ein paar Momente darüber nach. Ich habe Zeit. Keiner braucht sich zu melden, keine Angst. Es wird Leute unter uns geben, deren Akku ist bei über 80%, vielleicht 98% oder sogar 100%. Wow, super, ich freue mich mit dir Gott segne dich, preis den Herrn heute, wenn du zum Abendmahl gehst und sag ihm einfach Danke für das, womit er dich beschenkt, mit der Kraft, die du hast, mit der Freude, mit dem Segen, den du beruflich, familiär, wo auch immer erfährst. Danke Gott und schau vielleicht auch auf die Menschen, die nicht bei 100 oder 90% sind. Unter uns wird es auch Leute geben, wahrscheinlich die meisten, die irgendwo zwischen 50 und 80%, vielleicht 50% haben, wo man merkt, mir geht's recht gut, aber hier und da sind einige Baustellen, einige Herausforderungen, die mich schon mitnehmen. Danke Gott für das, was du an Akkuleistung hast, für die Kraft, für den Lebensmut, den du hast. Und komm mit offenen Armen heute ins Abendmahl, heute in diesen Tag, und bete zu Gott, dass er dich stärkt, da wo du konkret Stärkung brauchst. Dann wird es auch Leute unter uns geben, die deren Akku bei unter 20%, vielleicht sogar unter 5% liegt, die drohen in den nächsten Wochen irgendwo vielleicht komplett auf Grund zu stoßen, deren Akku quasi leer ist. Gerade für euch ist heute das Abendmahl da, denn Christus selbst schenkt sich uns in Brot und Wein. Er ist gegenwärtig und er stärkt uns. Er möchte uns ermutigen, er möchte uns segnen, dass wir durch das Brot, das er uns heute schenkt, dass wir neuen Mut und neuen Akkupower bekommen. Christus schenkt sich uns mit dem Brot, das wir essen. Und ein zweites, Christus schenkt sich uns auch mit dem Wein oder dem Traubensaft, den wir trinken. Und da heißt es in Vers 20, der zweite, der weitere Kelch: Nach dem Essen nahm Jesus einen weiteren Becher mit Wein und sagte: Dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes, ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Dieses Wort Bund wird in manchen Übersetzungen auch mit Testament übersetzt. Das kann man beides machen. Und ich möchte auf den Gedanken des Testaments eingehen. Jesus hinterlässt uns ein Testament. Er ist der Erblasser. Es gibt einen gewissen Inhalt dieses Erbes, darauf komme ich gleich noch. Und es gibt die Erben. Das sind wir. Wir sind Menschen, die auf dieses Erbe angewiesen sind, wenn wir an Christus glauben. Weil wir Menschen sind, sind wir noch nicht irgendwie Engel oder vollkommen oder in Gottes Herrlichkeit. Manchmal zum Stück, aber noch nicht vollkommen. Wir sind noch auf dem Weg. Wir sind Menschen, die unterwegs sind als Christen. Als Menschen sind wir, weil wir Menschen sind, sündigen wir auch. Was heißt das? Sünde. Man benutzt das Wort immer wieder. Ich möchte es versuchen zu umschreiben. Sünde ist eine Verletzung von einer Beziehung. Wir merken das manchmal in unseren engen Beziehungen, in Familie, im Arbeitsberuf, im Freundeskreis, wenn dort eine Beziehung angeknackst ist, wenn sie vielleicht zu Bruch geht. Wenn wir sündigen, dann verletzen wir eine Beziehung zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen. Und dies verweist immer auf eine Verletzung der Beziehung, eine Beeinträchtigung, die noch viel tiefer geht, nämlich die Beziehung zu Gott. Wenn wir in Beziehung zu Gott leben und versuchen, auch seinen Willen zu tun, dann passiert es, dass wir da auch sein Wort, seine Gebote verletzen, dass wir dem nicht vollständig nachkommen. Das ist menschlich, das ist normal, dass es so passiert. Deshalb spricht die Bibel auch von Sünde als Zielverfehlung. Das ist so, als wenn ich beim Bogenschießen versuche, die Scheibe zu treffen, aber dann vorbeischieße. Das ist Sünde. Das ist ein Aspekt von Sünde. Ich versuche als Christ nach Gottes Gebot zu leben. Zum Beispiel eine Zusammenfassung seines Gebotes: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber da, wo es nicht funktioniert, da bin ich am Ziel vorbeigeschossen. Manchmal treffe ich auch und erlebe die Gnade, dass ich einem anderen Menschen Gutes tun kann, Gutes sagen kann, aber es passiert doch immer wieder, dass ich da auch vorbeischieße und andere Menschen verletze. Weil wir Menschen sind, sündigen wir. Christus beruft uns im Abendmahl zu einer Gemeinschaft. Das heißt, es sind mindestens 2, 3 Menschen, Hier sind es jetzt vielleicht 200 oder 250. Viele Menschen kommen zusammen, da ist es normal und menschlich, dass es auch Reibereien gibt. Ich würde sagen, es ist normal und menschlich, dass es Konflikte gibt. Konflikte sind normal, dass sie auftreten. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Es gibt Menschen, die sind konfliktscheu. Und im Berufsleben ist es ja immer wieder so ein Begriff, Konfliktfähigkeit. Soll man trainieren, soll man erlernen, soll man entwickeln? Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, das ist auch wichtig für die Gemeinde. Und ich glaube nicht, dass es so ist, dass Konflikte irgendwie böse sind. Wenn man denkt, dass Konflikte böse sind, dann hat man ein sehr anstrengendes Leben, weil man nämlich immer aufpassen muss, dass man ja nicht in einen Konflikt gerät. Man muss immer alles schönreden, man muss sich innerlich irgendwie verstellen, damit man so tut, als wäre alles okay. Ich persönlich finde das sehr anstrengend. Manche leben das. Ob sie das so wollen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, Konflikte sind da. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich empfinde es, wenn ein Konflikt konstruktiv und gut angegangen wird, dann hat es sogar was Heiliges, etwas Stärkendes, etwas Wohltuendes. Wenn ein Konflikt aber schlecht ausgetragen wird, wenn man einander verletzt, einander Vorwürfe macht, einander Dinge sagt, die einem später leid tun, dann wird ein Konflikt auf schlechte Weise ausgetragen und da werden wir aneinander schuldig. Es ist menschlich und normal, wenn wir als Gemeinschaft auch aneinander schuldig werden. Wenn Gottes Liebe und wenn Gottes Wahrheit uns erfüllt, wenn Gottes Liebe und Gottes Wahrheit für uns das Leitkriterium ist, nach dem wir handeln, dann versuchen wir, dieses auf eine gute Weise anzugehen. Dann versuchen wir, diese Konflikte auf eine gute, christusgemäße Weise anzugehen. Ich finde es interessant, dass Jesus zum einen das Brot sich uns mit dem Brot schenkt und zum anderen mit dem Wein, mit dem Traubensaft. Denn im Matthäusevangelium heißt es ganz konkret, das Blut Christi steht für die Vergebung der Sünden. Das ist fast so, als würde Jesus sagen, ich berufe euch zu einer Gemeinde und da wird es dazu kommen, dass ihr auch aneinander schuldig werdet, aber im Abendmahl auf eine besondere Weise habt ihr die Möglichkeit, Vergebung zu empfangen. Der an Jesus Christus glaubt und der glaubt, dass sein Werk am Kreuz Vergebung schenkt, der kann im Abendmahl auch ein Zeichen der Vergebung Gottes empfangen. Christus schenkt uns Vergebung unserer Schuld. Sein Tod am Kreuz schafft Rettung für uns, die wir fallen, die wir einander verletzen, die wir das Ziel verfehlen, die wir schuldig werden aneinander. Wir werden befreit von Schuld und können neu beginnen in der Kraft Gottes. Unter diesen Aspekt möchte ich auch heute dieses Abendmahl stellen. Ich möchte mit einer Bibelstelle zum Schluss kommen, nämlich aus Offenbarung 3, Vers 20. Da sagt Jesus im Buch der Offenbarung zu einer Gemeinde, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun wird, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Genau das passiert auch heute, wenn wir das Abendmahl feiern. Jesus selbst steht an der Tür deines Herzens, an der Tür unseres Herzens und lädt uns ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er lädt uns ein, in seiner Gegenwart, in Brot und Wein Anteil zu bekommen an ihm selbst und auch an der Gemeinde, in der wir sind, in die wir hineingestellt sind. Ich wünsche uns allen, dass es zu dieser Begegnung kommt. Wir sind heute eingeladen zum Abendmahl. Wir sind eingeladen, beschenkt zu werden durch Christus selbst. Er ist gegenwärtig mitten unter uns. Welch ein Geschenk. Amen.